Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg. Einen schönen guten Tag. Dieser heutige Tag steht doppelt im Zeichen des Klimaschutzes, des Erhalts einer lebenswerten Erde. Da ist der globale Klimastreik. Weltweit unterbrechen Menschen ihre Arbeit oder die Schule oder das Studium, um für das Klima zu demonstrieren. Wir schalten in dieser Sendung live zu einer Demonstration außerhalb der ganz großen Metropolen, und zwar in Konstanz. Und wir blicken darauf, wie an diesem Tag auch noch anders auf Klimathemen aufmerksam gemacht wird. In Berlin blockiert der ADFC Parkplätze. Außerdem ist heute Weltkindertag. An diesem wollen wir auf die Kinder schauen, die durch Armut benachteiligt sind. Aber das Zeichen heute ist natürlich auch das, was durch die Bundesregierung gesetzt wird, das Klimapaket. Und da schauen wir gleich als erstes drauf. Das sind unsere Themen heute in Deutschland heute. Gegen 12 Uhr gab es die erste Eilmeldung. Die Koalition habe sich verständigt. Zunächst wollen wir von Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio hören, was sind denn die wesentlichen Punkte, die seither bekannt geworden sind. Offiziell wird das ja alles erst um 14.30 Uhr bekannt gegeben.
Ja, also man muss sich jetzt ein bisschen mit dem begnügen, was tatsächlich heraustropft oder jetzt so langsam die Informationen, die so langsam den Weg über die Nachrichtenagenturen oder Twitter dann zu uns finden. Das ist noch kein Gesamtbild, was man hat. Das sind eher so einzelne Eindrücke. Zwei wichtige Zahlen würde ich da gerne nennen. Die erste Zahl, das sind 50 Milliarden Euro bis zum Jahr 2023. So teuer soll der Klimaschutz werden, die Investitionen für ein besseres Klima in Deutschland. Das Interessante ist, dass diese 50 Milliarden Euro offensichtlich ohne neue Schulden aufgebracht werden sollen. Man fragt sich jetzt, wo soll das Geld herkommen? Dazu gibt es leider noch keine Antwort. Da muss man sich dann wohl bis 14.30 Uhr bzw. vielleicht auch 15 Uhr dann gedulden. Und das zweite Zahlenwerk, was wirklich interessant und wichtig ist, das ist das, was als CO2-Preis nach den Informationen, die wir bislang haben, geplant ist für die Tonne CO2. Ab dem Jahr 2021 sollen es 10 Euro pro Tonne CO2 sein, ab dem Jahr 2025 dann 35 Euro pro Tonne. Das hört sich jetzt noch sehr abstrakt an. Konkret umgesetzt würde das heißen, dass der Liter Sprit mit dem Preis oder ab 2021 etwa 3 Cent teurer wird und ab dem Jahr 2025, 26 könnten das dann mit dieser CO2-Bepreisung etwa 10 bis 12 Cent sein und das ist tatsächlich nicht allzu viel.
Es wird noch eine ganze Menge mehr nachher bekannt gegeben werden. Da heißt es zum Beispiel auch Verbot von Ölheizungen ab 2026. Die Details, die hören wir dann ab 14.30 Uhr. Aber klingt das jetzt erst nach Ihrem ersten Eindruck für Sie nach einem umfassenden Paket in der Weise, dass hier von einer Politikwende zugunsten von wirksamem Klimaschutz gesprochen werden kann?
Ja und nein. Also es ist insofern eine Politikwende, dass es tatsächlich diese zwei Bepreisungen gibt. Einfach die Tatsache, dieses Instrument. Nach ersten Überlegungen würde ich sagen, dass man da vielleicht ein bisschen zu mutlos rangegangen ist in der Art und Weise, wie man dieses Instrument ausgestaltet hat. Und das zeigt auch das, was an ersten Reaktionen jetzt mittlerweile auch eingetroffen ist. Da hat zum Beispiel Stefan Kühn, Verkehrspolitiker bei den Grünen in der Grünen Bundestagsfraktion, nochmal darauf hingewiesen, dass diese Preissteigerung bei Benzin und Diesel von 3 bis 10 Cent, je nach Zeitraum, auf den man blickt, ungefähr das ist, was man vielleicht auch an normalen Preissteigerungen oder Schwankungen jetzt an der Tankstelle auch schon hat, wenn man zum Beispiel an Ferienzeiten oder an Feiertage oder sowas denkt. Und dass diese Lenkungswirkung, nämlich weniger Auto zu fahren, der Umstieg auf das Elektroauto, vielleicht dann nicht so attraktiv erscheint für die Bürger, wie man sich das gerne hätte, sondern dass die Bürger vielleicht dann doch einfach weiter ein Auto fahren, schlicht und ergreifend dann so ein bisschen mehr abdrücken dafür. Kritik gab es auch von Fridays for Future. Luisa Neubauer hat sich über Twitter gemeldet und hat gesagt, das sind Larifari-Einstiegspreisvorschläge für CO2. Kritik gab es auch von den Linken, die sagen, das ist sozial ungerecht und auch ineffizient. Die AfD ist ja überhaupt gänzlich gegen diese Klimaschutzpolitik und die FDP sagt, man müsste viel mehr auf Innovationen setzen. Ich bin tatsächlich aber mal gespannt, wie das Gesamtpaket aussieht, was wir dann um 14.30 Uhr hören werden.
Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio zu den wesentlichen Beschlüssen, die die Koalition gefällt hat und bisher bekannt sind. Ganz herzlichen Dank. Die genannten und gerade gehörten klimapolitischen Entscheidungen der Bundesregierung fallen zusammen mit dem globalen Streiktag für das Klima. Weltweit werden es am Ende Millionen sein, die auf die Straße gegangen sind, dann bundesweit vielleicht 100.000, wenn man die Zahlen addiert, die bislang schon bekannt sind. Und es sind Demos in mehr als 500 Städten heute in Deutschland. Wir schauen jetzt nach Konstanz, die Stadt, die bundesweit als erste den kommunalen Klimanotstand ausgerufen hatte. Thomas Wagner ist jetzt für uns dort. Herr Wagner, gibt es denn so etwas wie ein Klimaverantwortungsgefühl und sind entsprechend besonders viele dort?
Ich würde sagen, das sieht man hier an der Zahl der Demonstrierenden. Es war eine Demonstration, eine Kundgebung mit 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet. Jetzt hat uns die Polizei gesagt, es sind 10.000 geworden, also deutlich mehr, als selbst die Veranstalter sich da erhofft haben. Das mag damit zusammenhängen, dass hier das Bewusstsein auch im Kontext mit dieser Ausrufung des Klimanotstandes besonders groß ist. Und man sieht hier auf den Straßen, hier gerade in Bodenseenähe, viele junge Menschen, aber eben auch ältere, die das Ganze unterstützen. Und man hat, wenn man mit ihnen spricht, auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie nicht nur des Events wegen hier sind, sondern dass sie sich sehr wohl mit den Inhalten, mit ihren Forderungen auseinandergesetzt haben. Hören wir vielleicht mal kurz rein, was uns zwei Auszubildende da gerade gesagt haben.
Ich bin halt der Meinung, dass auch trotzdem es viel mehr Forschung noch getan werden muss.
Ich finde, es gibt noch zum Beispiel so viele Ideen, die umgesetzt werden könnten, die man aber bis jetzt noch gar nicht ausprobiert hat. Brunnen aufzustellen, wo man sich selber was abfüllen könnte oder so Unverpacktläden einführen.
Ja, das quillt vor Ideen und im Hintergrund hört man es auch, die Kundgebung ist noch in vollem Gange und da quillt auch die Stimmung bald schon über.
Ich habe es ja eingangs erwähnt, Konstanz war bundesweit die erste Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen hatte. Was hat sich denn seither in Konstanz verändert?
Naja, also alle Gemeinderatsbeschlüsse werden tatsächlich evaluiert und abgeklopft, welche Klimafolgen daraus entstanden sind. Man überlegt sich, ob man zum Beispiel Gebäudesanierung forciert, um sie einfach energieeffizienter zu machen. Und man überlegt auch, ob man ökologisch sinnvollere Verkehrssysteme hier implementiert. Aber das alles ist den Demonstrierenden, und die waren ja der ausschlaggebende Faktor für diesen ersten kommunalen Klimanotstand, das alles ist denen hier, die heute auf die Straße gegangen sind, geht es noch nicht weit genug. Hören wir vielleicht mal Naomi Munchak, eine der Initiatorinnen und Organisatorinnen der heutigen Kundgebung.
Wir haben konkrete Forderungen an die Stadt, und zwar ist der Plan, dass wir bis 2030 klimaneutral sind. Konkret dafür müssen umgesetzt werden, dass jeder fünfte Parkplatz bis Ende des Jahres entsiegelt wird. Dann müssen Ausbau in der Photovoltaik und ein Ausbau in der Gebäudesanierung geben. Dankeschön.
Ja, und da glaubt man, das sind schon sehr harte Forderungen, die auch ein bisschen wehtun. Und da wird man gespannt darauf schauen, ob die Stadt darauf eingehen wird.
Wer ist denn in Konstanz auf der Straße? Sind es hauptsächlich Schüler oder ist Klima dort eine gesamtstädtische Angelegenheit?
Also zu 80% würde ich schon sagen, sind es Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, aber die restlichen 20%, das sind in der Tat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kleinen Firmen, die heute gleich mal dicht gemacht haben, die an den Plakaten ihre Kundschaft wissen lassen, dass sie geschlossen an dieser Kundgebung teilnehmen. Und es sind auch Unternehmer, die dann Transparente hochhalten, da steht drauf Unternehmer for Future, und die sagen, auch wir haben hier eine Verantwortung. Einer davon ist Henning Tarsch, er ist Chef eines Architektur- und Marketingbüros hier in Konstanz.
Es ist ja nicht nur damit getan, dass Forderungen erhoben werden, sondern die Forderungen müssen ja dann auch umgesetzt werden. Das bedeutet für uns Unternehmer, dass auch wir unseren Beitrag dazu leisten müssen. Und man muss sämtliche Bereiche eines Unternehmens untersuchen, prüfen, wo kann CO2 eingespart werden, wie kann anders gewirtschaftet werden, wie können andere Produkte produziert werden, die diese Klimaschonung und eventuell sogar die Klimaneutralität tatsächlich ermöglichen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, diese Fridays for Future-Kundgebung hier in Konstanz, gerade mal 3-4 Meter vom Bodenseeufer entfernt, im Moment gerade in der Musikmuschel, die steht auf sehr, sehr breiter Basis.
Thomas Wagner mit Eindrücken von der Fridays for Future Demonstration in Konstanz. Ganz herzlichen Dank. Und die größte Demonstration heute findet in Berlin statt. Die Veranstalter sprechen dort von 80.000 Teilnehmern. Aber es gibt nicht nur die Demo an sich. Es gibt auch noch weitere Aktionen, die begleitend stattfinden. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub will nämlich parallel aufmerksam machen dafür, dass dem Auto zu viel Raum in den Städten gegeben wird. Deshalb blockieren ADFC-Mitglieder heute Parkplätze in Berlin, um zu zeigen, dieser Platz könnte auch anders genutzt werden. Parking Day nennt der ADFC diese Aktion, über die Philipp Banse nun berichtet.
Hallo, mein Name ist Ben. Ich bin mit meinem großen Soundbike hier unterwegs und unterstütze den Parking Day. Wenn ich dahinter stehe, dann bin ich gerne dabei und das ist beim Parking Day der Fall.
Bens Soundbike ist ein Lastenfahrrad mit Lautsprechern auf der Ladefläche und 4 Rädern, Blinker und Bremslicht. Ben hat sich zu einem Dutzend anderer Radfahreraktivisten gesellt und sein Lastenfahrrad auf einen Parkplatz gestellt in der Kreuzberger Wrangelstraße, einer verkehrsberuhigten Wohnstraße, deren Ränder üblicherweise vollgestellt sind mit Autos.
Na, der Parking Day zeigt im Endeffekt auf, dass sehr viel öffentlicher Straßenraum kostenlos für private Nutzung aktuell zur Verfügung gestellt wird. Und das ist was, was sich aufgrund der Wohnungsknappheit und der großen Preise, die für pro Quadratmeter in Berlin zu zahlen sind, eigentlich nicht ganz tragbar finde.
Es geht eigentlich darum, darauf aufmerksam zu machen, wie viel Platz Autos in der Stadt verbrauchen. Vor allen Dingen parkende Autos, die stehen nämlich im Durchschnitt mehr als 23 Stunden am Tag nur herum und fahren weniger als eine Stunde.
Nicolas Link vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC hat den Protest mitorganisiert. Menschen haben Liegestühle zwischen die parkenden Autos gestellt und auf freien Parkplätzen Holzbänke und Stühle platziert. Carolina Matzer vom ADFC sitzt auf einem Parkplatz und will endlich mal
den öffentlichen Raum genießen, wie wir eigentlich nicht gewohnt sind, weil zu oft sind einfach Autos da geparkt und sind einfach daran gewohnt, dass wir einfach an den Rand der Straße gehören. Anstatt gehört uns eigentlich die ganze Straße. Und heute ist dann anders.
Nicolas Link vom ADFC fordert, den knappen Raum in der Stadt gerechter zu verteilen.
Das heißt also, Parkplätze müssen sukzessive in andere Flächen umgewandelt werden. Das können Radwege sein, das können Fußwege sein, das können auch einfach Plätze sein, um sich aufzuhalten. Das können meinetwegen auch Flächen für die Gastronomie sein. Also da sind die Möglichkeiten vielfältig. Wichtig ist, dass die Parkplätze reduziert werden und was kosten.
Wenn Anwohner in Stockholm ihr Auto auf der Straße parken wollen, kostet das über 800 Euro pro Jahr. In Kopenhagen über 500 Euro. In Berlin kostet es Anwohner 10,20 Euro, ihr Auto ein Jahr lang auf der Straße abzustellen, 12 Quadratmeter öffentlichen Raum zu belegen.
Doch teuer, Bürger.
Einige Autofahrer wirken gereizt von den raumgreifenden Radlern auf den Parkplätzen und geben Gas. Es ist gar nicht so leicht, Besitzer parkender Autos zu finden, denn die lassen ihr Auto ja, wie gesagt, im Schnitt 23 Stunden pro Tag stehen. Dann jedoch stellt Kulibay Götasch seinen BMW auf den Bürgersteig direkt vor eine Hofeinfahrt.
Die Proteste sagen, es gibt zu viel Parkplätze. Die Autos bekommen zu viel Raum in der Stadt. Finden Sie das auch?
Bei mir in der Straße, jetzt, ich wohne in Neukölln, da muss ich wirklich mindestens 40 oder eine Stunde lang Parkplatz suchen, wenn ich abends nach Hause komme. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt keine Parkplätze.
Und die sagen, naja, auch Fußgänger und Radfahrer und so sollten mehr Platz in der Stadt bekommen.
Gibt's ja doch, die haben doch. Jeder Fußgänger, Fahrradfahrer, die haben doch. Karl-Marx-Straße Hasenheide wurde doch von 2 Spuren auf 1 Spur verlegt. Da sieht man ja diese Fahrradspur. Es kommen Monate, wo ich 60, 70 Euro Strafgeld bezahle. Nur wegen Falschparken, weil es gibt keine Parkplätze. Früher, vor 10 Jahren, da habe ich mein Auto schräg geparkt, längs geparkt, da hat keinen gestört. Aber zu viele Autos sind auch jetzt in Berlin da, aber was kann man da machen?
Wenn Sie vor Ihrem Haus einen Parkplatz hätten, würden Sie dafür 1.000 Euro im Jahr zahlen?
Im Jahr?
Ja.
Nee, ist zu viel. 1.000 Euro ist zu viel. 500 Euro würde ich bezahlen. Naja, wenn man jetzt auf die Jahre hinzieht, was ich jetzt Strafzettel bezahle vor meiner Haustür, kommt auch auf die gleiche Summe.
Die Berliner Landesregierung hat ein ambitioniertes Mobilitätsgesetz verabschiedet, um den Platz in der Stadt gerechter zu verteilen. Zehntausende Berliner und Berlinerinnen haben in einem Volksentscheid mehr Radwege gefordert. Ein junger Mann sitzt auf einem Hocker in einer der Parkbuchten und blättert in einem Buch mit Visionen für eine autofreie Stadt.
Ich habe das Gefühl, bisher steckt man noch sehr in der Planungsphase fest. Also ich finde, an der Umsetzung habe ich jetzt noch bisher ziemlich. Planungsprozesse sind langwierig. Ich meine, die müssen die halbe Stadt umbauen. Das ist auch kein kleines Projekt, aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass es da ein bisschen schneller geht eigentlich.
Aber wir sind ja in Deutschland. An allen Parkplätzen, die die Radfahraktivisten besetzen, sind temporäre Halteverbotsschilder aufgestellt, die das Parken für die Zeit der Aktion dort verbieten. Es ist schließlich eine angemeldete Demonstration und da dürfen dann keine Autos im Weg stehen.
Berichtet Philipp Banse. Und jetzt schauen wir noch zum Schluss der Sendung auf den Weltkindertag. Wir Kinder haben Rechte, ist das Motto des heutigen Weltkindertages. Diejenigen, die nicht in der Lage sind, ihr Existenzminimum aus eigener Kraft zu leisten, das ist die sozialstaatliche Definition von Armut. Davon sind rund 4,4 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren betroffen, nach Berechnungen des Deutschen Kinderschutzbundes. In unserem Wochenendjournal morgen ab 9.10 Uhr gehen wir auf diese Not ein, ausführlich. Und zwar unter dem Titel Kinderarmut – ohne Essen in die Schule. Unser Autor ist Christoph Richter. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie sieht die Situation konkret aus?
Also ich habe erst mal mit Kindern in einer Kindertafel beispielsweise gesprochen, wo Kinder kostenlos Essen bekommen, weil die Eltern es nicht leisten können. Ich war beim Elternfrühstück beispielsweise auch in Magdeburg dabei. Ja, es gibt Kinder, die gehen hungrig zur Schule oder mit durchgetretenen Schuhsohlen, das hat man mir so erzählt, und die im Winter auch keine richtige Jacke haben. Aber das sind für die Kinder eigentlich nicht die wichtigen Dinge. Viel wichtiger ist für die Kinder, mal mit den Eltern ins Kino zu gehen oder vielleicht auch mal einen kleinen Urlaub zu machen. Und das ist eben schlicht nicht drin. Diese Zahl, 4,4 Millionen Kinder, auf die kommt der Deutsche Kinderschutzbund, weil sie sagen, der bürokratische Aufwand ist so hoch, dass viele Eltern gar nicht die Gelder beantragen, obwohl sie dazu ein Anrecht hätten. Also die Zahlen sind dann doch ziemlich erschreckend, Sie haben es schon gesagt. Und nach Angaben des Armutsberichtes des Paritätischen Gesamtverbandes wächst zurzeit auch jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut auf. Und in Sachsen-Anhalt, das muss man nochmal dazu sagen, leben noch viel mehr Kinder und Jugendliche an der Schwelle zur Armut, als bisher bekannt sind. Betroffen sind hier, so heißt es beim Netzwerk gegen Kinderarmut, 130.000 junge Menschen unter 25 Jahren. Also die konkreten Entbehrungen sind es, die den Alltag sehr schwer machen, wie ich gehört habe. Es sind die Ausgrenzungen, die Stigmatisierung. Wenn die Kinder in der Schule hören, die Eltern seien selbst schuld, man sei asozial. Also man wird quasi ausgegrenzt, wenn sie eben zum Beispiel nicht zu Geburtstagsfeiern eingeladen werden. Das ist ein Riesenproblem für die Kinder. Da wird dann erwartet, dass sie Geld mitbringen, dass sie Geschenke bringen. Und wenn sie das nicht leisten können, dann wird irgendwann gesagt, also das ist ein armes Kind, das wollen wir bei uns zu Hause nicht haben. Und das ist für die Kinder dann wirklich erschreckend, weil sie dann quasi auch ausgeschlossen sind, ausgeschlossen aus der Klassengemeinschaft. Das ganze Miteinander ist dadurch nicht mehr gegeben. Und das ist für die Kinder das wirkliche Problem, dass sie nicht dabei sein können.
Nun reden Menschen ja ungern über ihre Armut. Wie haben Sie denn dazu bewegen können, doch darüber zu sprechen?
Frau Sturmberg, da sprechen Sie einen wahnsinnig wichtigen Punkt an. Es existiert eine wahnsinnig große Scham. Wenn das Aufnahmegerät aus ist, dann reden Sie. Aber offen darüber, vor dem Mikrofon, keine Chance. Weshalb ich morgen auch von einer Mutter erzählen werde, beziehungsweise wir werden ein Gespräch mit einer Mutter senden, der ich versprechen musste, nicht zu verraten, wie sie mit Nachnamen heißt. Das ist verständlich, okay, kann man sagen. Aber ich wurde gebeten, nicht mal die Stadt zu nennen. Da wird deutlich, unter welchen Ausschlüssen, Diffamierungen und Benachteiligungen die Kinder bzw. auch die Familien leiden. Und wenn man dann hört in diesem Gespräch mit der Frau, dass in der letzten Monatswoche kein Geld mehr da ist, nur noch eine eiserne Reserve von etwa 5 bis 10 Euro. Also auch als Reporter stockt man in diesem Augenblick, wenn man diese Geschichten hört, wenn man sagt, okay, ich muss mein Kind dann auch möglicherweise hungrig zur Schule schicken.
Hatten Sie denn bei Ihrer Recherche das Gefühl, es gibt da auch eine Möglichkeit rauszukommen? Also wir bestreiten noch nicht alle Wege, die möglich wären?
Es gibt Auswege, bloß das sind Auswege, da muss man groß denken. Also es gibt ja dieses starke Elterngesetz, es gibt das gute Kita-Gesetz. Doch diese Dinge, die dann einem gegeben werden, werden oftmals an die Hartz-IV-Sätze angerechnet, dass sie gar keine Vorteile davon haben. Heinz Hilgers, der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, redet dann von einem Kinderexistenzminimum von 628 Euro. Also das ist sozusagen ein Grundeinkommen, das den Kindern zugegeben werden soll. Dahinter steht der Gedanke, jedes Kind bekäme einen festen Betrag und das Nebeneinander von Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag oder das Bildungs- und Teilhabepaket würde dann auf einen Schlag wegfallen. Das wäre sozusagen eine Chance. Noch weiter, in Japan beispielsweise, das hat mir eine Kindheitsforscherin erzählt, gibt es ein ein Gesetz gegen Kinderarmut. Also da arbeiten im Kabinett das Wirtschaftsressort, das Bildungsressort, Kulturressort, also alle Ressorts übergreifend zusammen und haben eine Strategie erarbeitet unter Anleitung des Premiers. Also hier muss letztendlich der Mindestlohn hochgesetzt werden. Es muss also einfach ein bisschen viel bessere Gehälter gezahlt werden. Anders geht das nicht, weil sonst bleiben wir weiter in dieser Situation mit der Kinderarmut und das können wir eigentlich nicht wollen in so einem reichen Land wie Deutschland.
Christoph Richter über Kinderarmut in Deutschland. Und morgen können Sie mehr von ihm hören im Wochenendjournal mit dem Titel Kinderarmut ohne Essen in die Schule. Und das Ganze dann ab 9.10 Uhr. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmbeck. Hier folgen jetzt gleich die Nachrichten und dann die Sendung Campus und Karriere. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.